Kolosser 1, die Verse 24. Programm steht 14. 24 bis 29. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleische, was noch rückständig ist von den Drangsalen des Christus für seinen Leib. Das ist die Versammlung, deren Diener ich geworden bin nach der Verwaltung Gottes, oder betont nach der Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden oder das Wort Gottes zu ergänzen, aufs Vollmaß zu bringen. Welches von den Zeitaltern und von den Generationen her oder Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei unter den Nationen, welches ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, den wir verkündigen, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, auf dass wir jeden Menschen vollkommen in Christo darstellen, wozu ich mich auch bemühe, indem ich kämpfend ringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt in Kraft. Soweit der Text. Wir sind alle immer wieder neu erstaunt über diese uns doch als sehr gewagt erscheinenden Worte des Apostels Paulus. Ich ergänze in meinem Fleische, was noch rückständig ist von den Drangsalen des Christus. Wer von uns hätte nur gewagt, an so etwas zu denken? Mein Fleisch, so etwas. Oder das Wort Gottes zu vollenden? Auch keine Kleinigkeit. Schon das Wörtchen jetzt, freue ich mich in den Leiden, dürfte uns sagen, dass es dem Paulus wohl nicht von Anfang an geschenkt war, sich in seinen Leiden zu freuen. Jetzt freue ich mich. Vielleicht war jetzt bei Paulus einmal ein Aha. Fällig geworden. Wunderbar. Jetzt habe ich es erlebt. Wunderbar. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch, zu euren Gunsten. Wenn wir in diesem Zusammenhang an die Worte in Philipper 1 denken, wenn er schreibt in Vers 12, ich will aber, dass ihr wisset, Brüder, dass mehr zur Förderung des Evangeliums geraten sind, sodass meine Bande, meine Leiden in Christo offenbar geworden sind, in dem ganzen Prätorium anderen. Und dass die meisten der Brüder, indem sie im Herrn Vertrauen gewonnen haben, durch seine Leiden, durch das Ausharren mit Freude, Vertrauen gewonnen haben durch meine Bande, vielmehr sich erkühnen, das Wort Gottes zu reden ohne Furcht. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch, zu euren Gunsten und nicht nur zugunsten der Leute im damaligen Prätorium, sondern auch zu unseren Gunsten heute. Und ergänze in meinem Fleische, was noch rückständig ist von den Drangsalen des Christus für seinen Leib, und das Wort, um das Wort Gottes zu vollenden oder zu ergänzen. Die Worte sind verwandt miteinander. Die Leiden, die Drangsale des Christus, sollen durch ihn ergänzt, vollendet werden, voll aufgefüllt werden, und das Wort Gottes soll vollendet werden durch seinen Dienst. Abgeschlossen. Hierzu haben wir nun zu diesen gewagten, uns gewagt erscheinenden Zeugnissen, Aussprüchen, haben wir nun im Alten Testament wunderbare, erklärende Modelle. Erstens, ist uns sicher schon aufgefallen, dass bei den Opfern, die nach dem Gesetz gefordert wurden, nicht selten zwei Opfertiere herausgestellt werden. Wir denken jetzt gerade an die beiden Ziegenböcke. Der eine wird geschlachtet, nachdem die Sünde des Volkes auf sein Haupt gelegt ist, geopfert durch Schlachtung, und der andere, nachdem die Sünde des Volkes auf sein Haupt gelegt ist, in die Wüste getrieben, einfach preisgegeben, dahingegeben. Zwei Ziegenböcke, Sündenböcke. Oder dann zwei Tauben. Zwei Tauben. Und dazu haben wir nun zwei Menschengestalten, die in wunderbarster Weise diese dieses Doppelopfer, das Gott in Christo vorerst, und wie wir sehen werden in einem zweiten Paulus, als Doppelopfer bereitgestellt hat für die Vollendung aller Leiden, die nötig sind, um das göttliche Ziel zu erreichen und um sein Wort vollenden, abschließen zu können. Dieses Modell zweier Menschen ist eigenartigerweise in die Gestalt eines Fluches gekleidet. Nämlich, vielleicht haben etliche schon gemerkt, um was es geht. Josua spricht einen Fluch aus über den Mann, der sich unterstehen sollte, nachdem Jericho gründlich zerstört worden ist, nur daran denken sollte, diese Stadt Jericho ein für allemal dem Fluch der Zerstörung übergeben, wieder aufzubauen. Und dann schwur Josua und formulierte, und jetzt kommt die wunderbare Formulierung dieses Fluches, deshalb wunderbare Formulierung, weil die Gnade Gottes, die Weisheit Gottes im Geheimnis darüber gewacht hat, dass auch dieser Fluch, ohne ein Jota zu ändern, nach dem Buchstaben tötend, verdammend, nach dem Geiste Gottes, ohne ein Jota oder einen Buchstaben zu ändern, die gewaltigste Grundlage und Aussage ist, der Erlösung in Christo Jesu. Das ist nicht leicht, so etwas fertig zu bringen. Nicht? Einen unheimlichen Fluch auszusprechen und den so zu formulieren, dass ich diesen Fluch bestätigen kann, ich als der weise, alleinweise Gott, nicht ich, ihr versteht mich, als der alleinweise Gott diesen Fluch so bestätigen kann, dass daraus die Versöhnung des Kosmos zustande kommt. Gesichert, ausgesagt, geweissagt ist. Dieser Fluch lautet: Verflucht sei der Mann, der sich aufmachen wird und Jericho wieder aufbauen wird, um den Preis seines Erstgeborenen wird er ihren Grund legen. Und um den Preis, jetzt kommt der zweite, um den Preis seines Jüngsten wird er die Tore der Vollendung einhängen. Merken wir vielleicht schon etwas? Hat jemand je einmal um den Preis seines Erstgeborenen einen Grund gelegt? Kam das irgendwo einmal vor? Der irgendjemand, den kennen wir alle, unser Vater, der hat einen Erstgeborenen und hat damit einen, den Grund gelegt, von welchem gilt, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist in Christo Jesu, dem Erstgeborenen. Und um den Preis seines Jüngsten wird er die Tore der Vollendung einhängen. Und er statt. Wir versetzen uns kurz in jene Augenblicke, da nun tatsächlich ein Israelite nach so und so vielen Jahrzehnten trotz diesem Fluch wagte, daran dachte und es unternahm, Jericho wieder aufzubauen. Nun heißt der Text an dieser Stelle: In jenen Tagen baute, jetzt Hebräer vor, in jenen Tagen baute Hiel, der lebendige Gott auf Deutsch, Jericho wieder auf, um den Preis seines Erstgeborenen Abiram, dessen Vater in der Höhe ist, der Erstgeborene, legte er ihren Grund, und um den Preis seines Jüngsten, Segub, der Überragende, hängte er die Tore ein. 1. Könige 16, Vers 34. Und der Fluch steht in Josua 26. Dankeschön. Wir verstehen einander, wenn ich sage, der erste Teil mit dem Erstgeborenen und mit ihm den Grund legen, als Preis, der bezahlt werden muss, wenn das dem Verfluch der Vergänglichkeit Unterworfene nach dem Gesetz wieder aufgebaut werden darf oder soll. Versteht ihr mich? Wenn ich gedacht habe, beim sinnenden Überlegen hier, schade, dass hier noch so ein Jüngster funktioniert, nicht?
Das glaube ich nicht, dass du schade dachtest.
Doch, also ich habe gedacht, schade.
Aber jetzt kommt es raus, dass es nicht schade ist.
Ja. Ja. Natürlich hat man bei solcher Gelegenheit die Möglichkeit, sich wieder einmal als ein Unverständiger vor dem Herrn einzufinden und ihn wieder einmal um die mangelnde Weisheit zu bitten. Dann war die Überlegung, wo finden wir im Worte Gottes eine Familie, wo ganz in ausgeprägter Weise ein Erstgeborener eine Rolle spielt und dann der Jüngste in dieser Familie auch eine Rolle spielt. Wie kann man nur fragen, nicht? Aus Israel, die 12 Söhne Jakobs, Josef hat die Erstgeburt. Ist er ein Modell für Christus? Wer ist denn der Jüngste im Hause Jakob, Israel? Das ist ja sprichwörtlich, der Jüngste in einer größeren Familie ist immer der Benjamin, bildlich, auch wenn er nicht Benjamin heißt. Nicht? Ein Modell für die Familie Gottes. Christus, der Erstgeborene. Und wer ist denn geistlicherweise der Letzte, der Letztgeborene unter seinen Brüdern? Die unzeitige letzte Geburt unter den Aposteln, der letzte?
Paulus.
Und ist er ein Benjamin? Ah, jetzt dachte ich.
Also ein Nachkomme Benjamin.
Ja, ja. Naja. Aus dem Stamme Benjamin, schreibt er ja so. Also, haben wir zwei vor uns, die eine Hauptrolle spielen im Heilsplan Gottes? Wunderbar, schön. Jetzt sehen wir uns das etwas näher an. Nach dem Gesetz ist es unmöglich, dass jemand, der dem Fluch der Vergänglichkeit rechtgültig unterworfen ist, dass der je wieder aus dem Fluch herauskommt. Dass ein Verdammter je wieder aus seiner Verdammung herauskommen kann. Nach dem Gesetz. Keine Möglichkeit. Das dem Gesetz Unmögliche aber tat Gott, Chaiel, der lebendige Gott, indem er bereit war, die in diesem Fluch mit einem Schwur festgelegte Ordnung, das heißt Forderung, ne, zu bezahlen. War Gott bereit? Denn wenn er die seine ganze Schöpfung dem Fluch der Vergänglichkeit unterstellt hat, die Himmel und die Erde, hat er das? Ja. Ohne ihren Willen ist alles der Vergänglichkeit unterworfen. Und wenn er diesen Ausspruch getan hat, dann hält er sich daran und dann kann er nicht einfach, weil er Gott ist und niemand fragen müsste, sich eines Tages eines Besseren besinnen oder sich gereuen lassen, hallo, kann mich ja niemand hindern, ich mache einfach alles neu. Dann würde er sich selber, nach einem Wort des Paulus, als Übertreter seiner eigenen Rechtsgrundlage darstellen. Wenn ich das, schreibt Paulus bei Petrus dort, wo er ihn zur Rede stellt, was er geheuchelt hat, wenn ich das, was ich abgebrochen habe, nicht, niedergerissen habe, einfach wieder aufbaue, dann stelle ich mich selber als Übertreter dar, schreibt Paulus. Sagt Paulus dem Petrus, als Sprache der Rechtsordnung unseres Gottes. Also, Gott kann nicht einfach, weil er barmherzig ist, umschalten, mir nicht dir nicht, sondern es muss alles genau nach Recht und Gerechtigkeit vor sich gehen. Und wenn Gott nun die dem Fluch der Vergänglichkeit verfallene Schöpfung wieder neu aufbauen will, dann geht das nicht anders, als dass er auch, der lebendige Gott, bereit ist, die im Gesetz verankerte Forderung zu bezahlen, zu leisten. Um den Preis des Erstgeborenen muss er den Grund legen für die neue Schöpfung und um den Preis des Jüngsten die Tore der Vollendung einhängen, das Wort Gottes zu vollenden. Um das tun zu können, braucht es die beiden Opfer.
Zu dem Erstgeborenen Josef nur noch eine Stelle, das könnte manchen zum Fragen bringen.
Ah, sehr gut, ja.
Ruben ist doch der Erstgeborene.
Nach dem Fleisch.
1. Chroniker 5, Vers 1. Die Söhne Rubens des Erstgeborenen Israels, er war nämlich der Erstgeborene, aber weil er deines Vaters Lager entweiht hatte, wurde sein Erstgeburtsrecht den Söhnen Josefs, des Sohnes Israels, gegeben. Doch nicht so, dass dieser im Familienregister als Erstgeborener eingetragen wurde. 1. Chroniker 5, Vers 1.
Dann steht noch geschrieben, weiter vorn, in den Büchern Mose, Josef hat die Erstgeburt. Sein ist die Majestät des Erstgeborenen seines Stiers. Josef hat die Erstgeburt.
Wo steht das?
Das in der Bibel.
Willi, sag mal gerade.
Also offenbar 1:0 für die Schweiz, richtig? Ist der Robert nicht da?
Nein.
5. Mose 33, 17. Ist schön, dass man hier dem Herrn Lehrer einflüstern darf. Nicht? Noch einmal, 5. Mose 33, 17. 16 und 17. Nun ist die Sache noch so bei Josef. Nur Josef und Benjamin waren die Söhne Jakobs von der Frau, welche er, Jakob, in seiner Liebe erwählt hatte. Nur Josef und Benjamin sind Söhne der Rahel. Alle anderen sind entweder Söhne der Unterschobenen oder der Mägde. Vor Gott ist natürlich nur der Sohn der Liebe, der Erstgeborene, der Echte.
Aber Juda von der Lea.
Juda von der Lea. Naja, in der Hochzeitsnacht, wer es noch genauer wissen will. Nicht?
Aber sie ist die Untergeschobene.
Bitte?
Die Lea ist die Untergeschobene.
Ja. Von der Lea kommt Juda. Ne? Also wir dürfen uns hier nicht verlieren. Wir bleiben bei diesen beiden einmaligen Söhnen Jakobs durch die Rahel, das Weib seiner Wahl, der Liebe. Nur Josef und Benjamin. Also die Dinge, die sind unweigerlich miteinander verbunden, unlösbar. Josef und Benjamin. Christus und Paulus. So.
Deswegen musste ja auch der Erstgeborene von der Geliebten erst später kommen. Die anderen waren alle schon früher.
Ja. Er später und der Einzige, der im Land der Weisung geboren wurde, mit Schmerzen. Schon Sohn der Schmerzen, sagt die Mutter, und der Vater sagt, nein, Sohn meiner Rechten, eben rechten Frau. Ne?
Der Sohn der Liebe vor Grundlegung der Welt, die anderen von Grundlegung der Welt,
ja.
Untergeschoben.
Aha, so langsam sehen wir auf einmal, die Dinge beginnen mathematisch zu stimmen. Bevor das bei mir der Fall ist, dass die Dinge mathematisch zu stimmen beginnen, habe ich keine Ruhe. Und dann bin ich kaum einmal irgendwie in Verlegenheit, wenn man Fragen stellt oder etwas in Frage stellt, dann mir gegenüber komme ich mal in Verlegenheit. Weil ich selber keine Ruhe habe, bis die Sachen stimmen. Nicht bei mir, sondern als aus dem Worte Gottes erkannt. Wir versetzen uns einen Augenblick dorthin, wo dieser Heil, dieser Israelite, beginnt, Jericho wieder aufzubauen. Noch ein Wort, Jericho. Jericho. Das heißt, Mondstadt. Jericho. Bollwerk des Beherrschers der Finsternis. Das ist Jericho. Jericho. Mond, Beherrscher der Finsternis. Jericho war für Josua genau das, was für David die Stirn des Goliath war. Wenn Jericho fällt, dann ist der Sieg gesichert, wie die Stirn des Goliath.
Füllwerk des Beherrschers der Finsternis, Hirscher. Und die ganze Schöpfung, das ganze Weltall ist dem übergeben worden von Gott und Christus, der Fürst des Kosmos ist, als der Gott dieses bösen Zeitalters. Jericho hieß am Anfang nicht Jericho, sondern es war die Palmenstadt. Und die Palme ist das Symbol der Liebe. Wem soll ich dich vergleichen, o Liebe unter den Wonnen? Du bist gleich der Palme, steht im Lied der Lieder von Salomo. Palmenstadt. So war die ganze Schöpfung Gottes ein Werk der Liebe Gottes. Und kam dann unter die Gewalt des Beherrschers der Finsternis und musste so dem Fluch der Vergänglichkeit unterworfen werden, scheinbar unbarmherzig. Wir haben ja gestern gesehen, hinweg, hinab, hinweg, hinab, damit ein Verwandlungsprozess der Auflösung, der Zerstörung durchgeführt werden kann, der Voraussetzung ist, grundlegend durch den Erstgeborenen, dass das Verfluchte verherrlicht werden kann. Aus dem Fluch Segen werden kann. Ja, der beginnt nun zu bauen. Er bemüht sich, neue Grundfundamente zu ziehen, die Mauern zu bauen. Sein ältester Sohn ist ihm behilflich dabei. Eine Erdmasse rutscht ein und begreift ihn. So stelle ich mir das vor im Vorgang selbst. Es kommt ein Levit und sagt, was fällt dir ein? Weißt du nicht, dass Josua geschworen hat? Verflucht ist der Mann, der daran denkt, Jericho wieder aufzubauen. Dann sagt er, bitte, mein Herr, mein Erstgeborener liegt bereits da unten. Wer kann mich jetzt hindern, weiterzubauen? Den ersten Preis habe ich bezahlt. Kann ihn jemand rechtsgültig hindern am Weiterbauen? Deshalb steht nicht geschrieben, verflucht ist der Mann, der Jericho wieder aufbauen möchte und so weiter und so weiter, sondern der Mann, der Jericho wieder aufbauen wird. Und die Tore der Vollendung einhängen wird, ist direkt vorausgesagt, dass das geschehen wird. Er baut weiter. Die Stadt ist am vollendet werden, jetzt kommt die Vollendung. Ich füge jetzt schon ein, was nachher sehr wichtig ist. Vollendung, Ergänzung, was jetzt beim Wiederaufbau von Jericho das Einhängen der Stadttore ist, ist nur eine kleine, noch fehlende Hauptfunktion, dass das übrige, bisherig vorhandene, gebaute zweckdienlich nun dastehen kann, vollendet ist. Ergänzung, Vollendung ist nie etwas, so wunderbar es an und für sich sein kann und ist, das an sich selber, in sich selber lebensfähig wäre. Wir kommen darauf zurück. Und jetzt, da die Tore eingehängt werden, hilft ihm sein Jüngster. Wieder passiert etwas und der Jüngste liegt tot da. Kann er jetzt die Stadt einweihen und bewohnen und Bewohner einladen? Nicht nur kann ihn niemand hindern, nun sich zu freuen und alle Früchte nun zu genießen, die seine Bereitschaft, die geforderten Opfer zu bringen, nun ermöglicht haben. Und unser Gott? Wir sind genau hier, an der Stelle, in den Aussagen des Apostels Paulus. Welche an und für sich schwer verständlich sind, vielleicht sogar für wen? Für einen Petrus. Vielleicht sogar für einen Petrus. wovon etliches, was Paulus in seinen Briefen schreibt, schwer verständlich ist. So erstatte ich an meinem Fleische das, was noch mangelt an den Trübsalen des Christus für seinen Leib. Ja, Christus hat doch gerufen, es ist vollbracht. Paulus, was fällt dir ein? So etwas. Dieser Erstgeborene des lebendigen Gottes wurde als Grund gelegt, Rechtsgrundlage, Voraussetzung dafür, dass der lebendige Gott nun ohne jeden Widerspruch die dem Fluch der Vergänglichkeit unterworfene Schöpfung und schon vollzogen wieder aufbauen konnte. Und dieser Sohn des lebendigen Gottes, Heil, hat oder Gott, der Vater, hat dieses Opfer in der Person seines Sohnes nicht als herrlicher Sohn Gottes geleistet, dargestellt, in der Gleichgestalt Gottes geopfert, sondern in was für einer Gestalt? In Menschengestalt, in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Also ist das die zweite Opferperson vorerst nur ein gewöhnlicher Menschensohn, Saul von Tarsus, auch in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde vorerst. Merken wir, die beiden Opferwerte, wie sie nun wirklich zur Darstellung kamen, sind in Niedrigkeitsgestalt dargebracht worden. Dass nun der Erstgeborene ab Iram, mein Vater ist in der Höhe, heißt, ist klar, bei Jesus Christus. Und wie steht es nun beim Jüngsten, der Segub heißt, überragend, genau der wunderbare Übergang von 1. Korinther 12 zu 1. Korinther 13, nach Bruder Knoch übersetzt, und einen Weg zeige ich euch, der mit dem Überragenden, mit Segub übereinstimmt. Also das stimmt alles, ihr Lieben. Und wenn wir hier noch jetzt bedenken, dass Paulus sagen kann, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Der nicht nur von sich, sondern von uns allen, und jetzt kommt das Gewaltige, was bei Paulus im Modell vordargestellt wurde, ist jeder Einzelne von uns gleicherweise. Da gilt auch hier, seid meine Nachahmer, ihr seid meine Nachahmer, als Glieder am Leibe des Christus, das werden wir gleich sehen. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, kann er sagen. Und jetzt noch einmal das Wort, erstatte an meinem Fleische das, was noch mangelt an den Trübsalen des Christus für seinen Leib. Ein Wort im 1. Korintherbrief, dazugehörend, Kapitel 6, Vers 15. Wisset ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Auch wieder ein gewagter Ausspruch. Wir haben schon etwas Mühe, aber wunderbar, es glauben zu können, dass unsere Leiber Tempel des Heiligen Geistes sind. Jeder einzelne Leib.
Ja.
Das hat mir als Architekt so langsam aber sicher gefallen und durfte ich verstehen. Aber dass unsere Leiber Glieder Christi seien, das geht dann so weit, soll ich nun ein Glied Christi mit einer Hure identifizieren, dann bin ich ein Fleisch mit der. Also seht, unser verweslicher Leib, ein Tempel des Heiligen Geistes, klar, wunderbar, aber auch noch mein Leib, im Fleische, ein Glied Christi. Also, Paulus an seinem Fleische ist schon ein Glied des Christus. Und wenn ein Glied leidet, dann leiden alle mit, besonders wer? Das Haupt. Und wer einen meiner Geringsten dies und jenes getan hat, der hat es mir getan. Also alles, was mit irgendeinem Glied am Leibe des Christus geschieht, hat wer erlebt? Ist wem geschehen? Dem Herrn selbst. Noch nicht genug. Wir sind mit Christus, und Paulus ist das Modell, völlig identifiziert worden von dem Augenblick an, da er gekreuzigt wurde. Wir sind mit ihm gekreuzigt, mit ihm gestorben, nach dem alten Menschen, mit ihm begraben, aber auch mit ihm verwandelt, auferstanden, durch alle Himmel gefahren, über allen Himmel, außerhalb des Kosmos, des Weltalls, zu Rechten der Majestät, in der Höhe versetzt worden, außerhalb der Schöpfung, mit Christo verborgen in Gott. Es fehlt nicht ein Jota der vollendeten Identifizierung mit Christus, soweit wir Glieder an seinem Leibe sein dürfen. Der Erhöhte erscheint Offenbarung 1 in seiner Herrlichkeit. Und dann plötzlich heißt es, und seine Füße, Stutzmann, und seine Füße, als glühten sie im Feuerofen. Bitteschön. Ich sitze auf herrlichem Throne, lebe wohl und freue mich aller Herrlichkeiten Gottes, nur meine Füße sind im Feuer. Wem wäre ich noch wohl dabei? Mir nicht mehr ganz. Und die Füße sind die Glieder am Leibe des Christus, die jeweilig oft im Staub der Ehre die Lasten tragen des Leibes des Christus, noch dahingehen als die Verkannten, die Leidenden, durch die Feuergluten dieses Lebens gehen. Bei der Einsetzung des Abendmahls bei den Jüngern sagte Jesus unter anderem, dies ist mein Leib, der für euch ist und brach das Brot. Dies ist mein Leib. Vorerst war das sein persönlicher Leib, der gemeint war. Aber das Wort Gottes ist gefüllt. Dies ist mein Leib, der für euch die Zwölf ist. Ist der Leib des Christus, zu dem wir gehören dürfen, sind wir Prosemiten oder Antisemiten? Sind wir für Israel, die Söhne Israel oder dagegen? Wunderbar. Schon wieder. Mein Leib, der für euch ist. Und das ist heute, wie wir gestern erleben durften, so wichtig. Für die zwölf Stämme. Für die zwölf, die die zwölf Stämme richten werden. Jetzt kommt das aber das Gewaltige. Wir schlagen auf Hebräer 10. Wir wissen schon, was kommt. Vers 5. Darum, als er in den Kosmos hineinkommt, er wohnt ja draußen, in dem Licht, wo niemand zukommt, als er in den Kosmos hereinkommt, zur Versöhnung, zur Erlösung, spricht er, Schlachtopfer und Opfer hast du nicht gewollt. Der Sprechende ist ohne Zweifel Christus. In dem Augenblick, dass er als Erstgeborener nun in den Kosmos kommt, um die Forderung des Gesetzes zu erfüllen, als Erstgeborener grundlegend geopfert zu werden. Zu wem spricht er das? Du. Zum Vater. Kennt der Sohn das Herz des Vaters? Die Geheimnisse des Vaters? Die Gedanken des Vaters? Er hat längst gewusst, erkannt, mein Vater hat alle diese Opferforderungen des Gesetzes nicht gewollt, erstens. Und der Sohn wusste weiter, mein Vater hat gar kein Wohlgefallen an diesen Opfern. Und drittens wusste er noch, du, oh Gott, hast diese Opfer gar nicht gefordert. Ja, bitte schön, wer denn? Antwort, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Genauso heilig, gerecht und gut, wie jene heilige Engelgruppe es ist, denen Gott die Ehre gegeben hat, die Anträge zum Gesetz vorzutragen, um sie genehmigen zu lassen. Auf Anordnung heiliger Engel hin habt ihr, Söhne Israel, das Gesetz empfangen. In der Hand eines Abgeordneten dieser Engel, Gott genannt, auf dem Berge Sinai in Engelgestalt übergeben. Schreibt Stephanus, oder sagt Stephanus auf dem Apostelgeschichte 7. Nur kurz. Kann ein Herrscher, in dem Fall Gott, sich erlauben, Anträge seiner Untergebenen, an denen er kein Wohlgefallen hat, zur Durchführung zu genehmigen für einige Zeit? Darf sich das einer erlauben, um den Herren nicht nur die Ehre zu geben, einige ihrer Anträge zu genehmigen, sondern sie dann erleben zu lassen, wohin die Weisheit ihrer Anträge führen wird, was daraus hervorkommt dann. Kann ich es als Opa sogar gut finden, einen meiner Enkel einmal übers Knie zu nehmen? Kann ich das für gut finden? Ja, aber Wohlgefallen habe ich nicht daran, eine vollkommene Sache noch weniger. Wir sollen ja unterscheiden können, was dem guten Willen Gottes entspricht. Alles das. Dann dem Wohlgefälligen und dem Vollkommenen. Die erste Feststellung des Sohnes gegenüber dem Vater haben wir gehört. Einen Leib aber hast du mir bereitet, sagt der Sohn zum Vater in diesem Zusammenhang. Eben sagt er, die Forderungen des Gesetzes, die Opferforderungen, an denen hast du kein Wohlgefallen, hast sie nicht gewollt, noch hast du sie gefordert. Wir wissen wer. Heilige Engel. Und jetzt fährt er weiter. Einen Leib aber hast du mir bereitet. Was für ein Leib ist das? Vorerst. Den Leib der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, damit er der unantastbare Heilige Gottes überhaupt geschlachtet, geopfert werden kann. Hast du mir einen Leib bereitet? So. Hat der Vater ihm sonst auch noch einen Leib bereitet? Genau als Frucht seiner Schmerzen uns schenkt der Vater dem Sohn als Frucht der Schmerzen, die er im Fleische am Kreuz von Golgatha erduldet hat, als Gott mit Christus dort am Kreuz, meinen und deinen alten Menschen mitgekreuzigt hat, mit hat sterben lassen, mit hat begraben lassen. Einen Leib aber hast du mir bereitet. Welcher Leib ist letzten Endes gemeint in diesem Wort? Die Gemeinde Jesu, der Leib des Christus. Zu welchem Zweck hat der Vater ihm diesen Leib bereitet? Damit er die Forderungen des Gesetzes an den Gliedern des Leibes des Christus, bei jedem Einzelnen am Fleische durchführen lassen kann. Jetzt kommt eine Praxis. Nicht wenige kennen es, mein Zeugnis. Es war in Interlaken in einem kleinen Geschwisterkreis, hatte ich eben meinen Dienst am Bord abgeschlossen. Gott hat viel Gnade geschenkt dazu. Dann war es im Moment still. Jetzt meldet sich ein Bruder, der wohnte dort in Interlaken, ist jetzt beim Herrn. Er wurde Militärpatient schon in jungen Jahren. Lungentuberkulose. Kam einem Militärsanatorium, nach 2 Jahren entlassen, zur Familie ins Geschäft zurückgekehrt. Nach etwa einem halben, dreiviertel Jahr ist er wieder krank. Wieder ins Sanatorium. Wieder gesund entlassen. Und so ging es 2 Jahrzehnte oder 3 Jahrzehnte. Hin und her, hin und her. Jetzt Achtung. Ich weiß nicht mehr, wie der Text das Thema war, aber was der jetzt sagte, das weiß ich noch.
In großer Erregung stand er auf und sprach: Bruder Muhl, kann ich mich darauf stützen, dass geschrieben steht, fürwahr, er nahm auf sich unsere Schmerzen, trug unsere Krankheiten. Kann ich das, darf ich das oder nicht? Jetzt tiefe Stillschweigen. Ich zittere, erbitte die Antwort. Sie wird mir wie folgt gegeben. Ich darf ihm sagen: Wie aber, lieber Bruder, wenn Sie ein Stück von dem Er wären, von dem Leidensknecht, ein Glied an seinem Leibe, der das alles mitzutragen hat für andere?
Die Schmerzen und das wahnsinnige Erdulden eines Gehirntumors, nicht? Oder der Bruder mit seiner lebenslänglichen Tuberkulose-Welle. Christus hat das nicht erlitten. Kaum hat er Krebs gehabt, kaum ein Gehirntumor oder gleich etwas, was Glieder an seinem Leib jetzt tragen. Und dann hat er den Beweis bringen: Bitte, dann stehen wir da als vollendeter Christus. Er das Haupt und wir sein Leib. Jetzt soll einer kommen, er habe nicht Gehirntumor gehabt, jetzt er habe nicht Lungenkrebs oder weiß was alles gehabt. Ne? Das ist alles vorhanden. Da die Dinge beginnen zu stimmen. Hier im Text noch weiter, das Gewaltige, das Wort Gottes. Wann soll ich schließen?
Ich glaube, dieser Gedanke ist so gefüllt, dass wir keinen neuen Gedanken noch aufnehmen sollen.
Ich würde doch noch einen nehmen.
Ja, wenn es dazu passt.
Ja, passt unbedingt dazu.
Naja, weil bloß nicht zu viel, das verdaut werden kann.
Ja, er sagt, damit es dann verdaut werden kann, nicht? Wir sind ja reine Viecher, die dann wieder kauen können, nicht wahr?
Also. Sehr gut, ja. Sehr gut.
Ja. Sogar der Mensch in Ehren gleich dem Vieh, ich denke schon, bitte.
Ich möchte doch den Erich unterstützen. Ja. Wenn er uns allen eine Stunde zudiktiert, solltest du dich auch daran halten.
Also, wir machen ja hier keine Volksabstimmung jetzt, nicht?
Wir stehen nicht unter Gesetz.
Nein, danke schön. Also, ich kann das sehr kurz machen, kann ich nämlich auch. Um das Wort Gottes zu vollenden oder zu ergänzen. Paulus, durch mein Evangelium, durch den Dienst, den Gott mir in Bezug auf euch übergeben hat, das Wort Gottes zu vollenden, zu ergänzen. Auch hier, was noch fehlt, zur Vollendung des Wortes Gottes, ist dem Paulus gegeben. Die Tore der Vollendung einzuhängen. Wunderbar. Jetzt das Wichtige, was ich noch zu sagen habe. Eine Ergänzung von irgendetwas ist nie an und für sich lebensfähig. Jede Ergänzung kann nur dann eine Ergänzung sein, wenn etwas, eine Masse schon längst oder ein Bau schon so weit gebaut ist, dass nur noch die Vollendungsarbeiten nötig sind. Ich brauche ein einfaches Beispiel. Das Wort Pleroma oder das Tätigkeitswort davon ist hier vorhanden. Der Schreiner hat die Tür angeschlagen, vorsichtigerweise, aber die Glasfüllung noch nicht. Dann wäre die schon kaputt, bis der Bau vollendet wäre. Genau das Wort Pleroma ist nun das, was die Schrift auch hier für die Glasfüllung anwenden würde. Ergänzung. Solange die Füllung nicht eingesetzt ist, hat die Tür dann einen Zweck. Nein. Solange der Griff und das Schloss nicht daran ist, das ist auch wieder eine Ergänzung der Tür, der Masse, die schon da ist. Es muss die noch ergänzt werden, damit das Ganze die bestimmte Funktion ausüben, darstellen kann. So. Das, was Gott dem Paulus als Ergänzung, Vollendung des Wortes Gottes in die Hände gegeben hat, setzt voraus, dass die ganze übrige Schrift da ist, von den Propheten, von Mose über die Propheten und Neues Testament. Jetzt fehlt noch die Füllung. Die setzt er ein. Aber bitte, wenn jetzt der Glaser käme mit dem Glas, wunderbares Kristallglas, und der Bauherr kann sich nicht satt sehen an der Kristallglasscheibe, der Schreiner sagt, bitte mein Herr, ich bin ja nicht gekommen, um da die Scheibe zu bewundern zu lassen, ich bin ja gekommen, um die einzusetzen, wo sie hingehört, die Glasscheibe, nicht? Es gibt Brüder, die staunen so am Dienst des Paulus herum, dass die ganze übrige Schrift, die Tür, keinen Sinn mehr hat. Die bewundern das Schloss, das der Schlosser gebracht hat, so wunderbar, Kunstwerk, großartig, einmalig. Also es genügt mir vollständig. Sagt der Schlosser, ja bitte, mein Herr, aber das Schloss, ich möchte das einsetzen, ich habe sonst keine Zeit. Das Schloss gehört doch an die Tür. Also, ist es mir gegeben, jetzt bin ich am Schluss, das Wort Gottes zu vollenden, das heißt, die nötigen, letzten, bitternötigen Ergänzungen einzusetzen, damit das Wort Gottes seinen Zweck erreicht hat oder durchführen kann. Soweit. Halleluja.